Detektor FM. Zurück zum Thema.
Utopie oder Terror, Freiheit oder Zwang, Kollektiv oder Partei? Was ist er eigentlich, der Kommunismus? Man bräuchte bestimmt 1000 Seiten, um diese Frage zu beantworten. Und tatsächlich ist er 1136 Seiten lang geworden. Der monumentale Wälzer, in dem sich Gerd Köhnen am Kommunismus abarbeitet. In seinem Buch Die Farbe Rot, Ursprünge und Geschichte des Kommunismus beginnt er dabei nicht erst bei den großen kommunistischen Ideengebern Marx und Engels. Er setzt bei der neolithischen Revolution an, geht dann weiter zu den großen Ideen aus Philosophie und Religion, analysiert, wie der Kommunismus gesellschaftlich verwirklicht wurde, und endet schließlich heute bei den kommunistischen Überresten des 20. Jahrhunderts. Gerd Köhnen hat dabei selbst eine kommunistische Vergangenheit als Teil der 68er-Bewegung und schon mehrere Bücher zum Kommunismus verfasst. Heute ist er bei uns im Studio und spricht mit mir über sein neues Buch Die Farbe Rot. Hallo, Herr Köhnen.
Ja, hallo.
Kommunismus, ich würde sagen, kann man allgemein schon sagen, ist ein Begriff, der inhaltlich erstmal recht schwer zu fassen ist. Ganz einfach gesagt, was ist denn eigentlich die entscheidende Idee oder das Wesen des Kommunismus Ihrer Meinung nach?
Tja, das ist eben schon die Frage, ob es nur eine Idee ist oder ob es nicht etwas ist, was eben tatsächlich auch in den Mentalitäten der Menschen tief verankert ist, weil vielleicht ja, wie nicht so wenige sagen und wie man vielleicht ganz gut begründen kann, wir alle ja aus eng, wenn man so will, kommunistisch verschweißten Stammesgesellschaften zum Beispiel ursprünglich herkommen. Ja. Also das ist eben die Frage, ob es eigentlich nur um eine dann vielleicht etwas verrückte oder in sich schon utopische oder so Idee der Neuzeit geht oder ob es nicht, ob diese Idee, um die geht es natürlich, aber sich nicht auf etwas beziehen kann, was sozusagen im Unterfutter unserer menschlichen Psyche tief verankert war. Und das glaube ich eben, dass es viele Sozialformen auch gab, auf die dann die Kommunisten sich berufen konnten. Ja. Das viel Spätere ist eigentlich das moderne Individuum und der Gedanke, dass eine Gesellschaft aus lauter Individuen besteht, die jeder ihr Ding machen, das ist eigentlich eine ganz moderne Idee. Ja, also ursprünglich waren wir alle ein großer Zusammenhang. Das war selbst in der athenischen Polis zum Beispiel so. Ja, es war eine Stammesgesellschaft, immer noch. Ja. Das Christentum zum Beispiel, also wenn wir schon mal so tief in die geschichtliche Kiste greifen, entsteht ja im Römischen Reich und entsteht als eine Art Gegengesellschaft. Damit haben sich die frühen Kommunisten des 19. Jahrhunderts übrigens oft verglichen, ja, mit dem frühen Christentum. Das war gar nicht unbedingt egalitär. Man konnte arm oder reich sein da drin, man war aber solidarisch und man entwickelte eigene Sozialformen. Man diskutierte viel, man las viel, man war belesen, ja, im frühen Christentum wohlgemerkt. Das sind alles Dinge, die Sie dann in den sozialistischen Bewegungen wiederfinden, ja. Also die Sklaven, die Armen, die Frauen zum Beispiel hatten in dem frühen Christentum ihre Stellung. Und und das geht dann so durch das Mittelalter hindurch. Also das ist nicht historisch voraussetzungslos. Das ist der Grund, warum ich so weit zurückgegriffen habe.
Vielleicht dann aber mal entgegengestellt. Mhm. Der Kommunismus, wie Marx ihn mal ja so ganz kurz skizziert hat, ist der Wunsch nach einer befreiten und nicht entfremdeten Gesellschaft. Mhm. Wieso sind denn die kommunistischen Systeme dann dermaßen totalitäre Regime geworden?
Ja, weil man sich, ich bin ja Historiker und ich halte das für eine naive Vorstellung. Da ist die Idee, die ist aus dem Kopf von Marx entsprungen. Ne? Wie hat man hier in Chemnitz alias Karl-Marx-Stadt, diesen Riesenkopf und der Nischel, nicht? Die Rübe, die große Rübe, und da soll alles draus entsprungen sein. Das war eigentlich eine schöne Idee, aber leider ist sie dann irgendwo versaut worden. Ja? So kann man sich das ja nicht vorstellen. Marx ist ja eigentlich derjenige, der zunächst einmal begreift, an dem Punkt der Geschichte, an dem er steht, in den 1840er, 50er Jahren, dass im Moment was ganz Ungeheures passiert. Denn da passiert ja wirklich erst die Durchsetzung der modernen kapitalistischen Warengesellschaft, ja, die alles ändert und die einen Weltmarkt herstellt und so. Also Marx, so gesehen, ist erstmal der Erste, der diesen Kapitalismus als eine wohlgemerkt revolutionäre, wie er sagt, revolutionäre Produktionsweise versteht und dann sagt, was machen wir damit? Ja. Und da gibt es eben keine Flucht zurück in irgendeine zum Beispiel kommunistische oder religiöse oder sonstige Idylle, sondern da müssen wir durch. Ja. Das kann aber nicht einfach unser Schicksal sein, sondern wir müssen es gestalten. Wir müssen das schließlich vielleicht vor seinen katastrophischen Folgen bewahren. Das war, sagen wir mal, letztlich bei aller Revolutionsrhetorik, die es bei Marx ja gibt, seine Grundidee, ja, dass man, deswegen hat er eigentlich, was danach kommen soll, nicht weiter ausgemalt. Also in ganz wenigen Formeln, meistens gar nicht in öffentlichen Schriften, höchstens intern hat er sich darüber Gedanken gemacht. Es ging erstmal darum, die Potenziale, die in dieser bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft enthalten waren, sozusagen zu zivilisieren, für alle zugänglich zu machen, nutzbar zu machen. Das waren alles große Aufgaben. Diese Aufgaben, und insofern ist ja aus dem Marxismus, aus dem marxischen Denken, erstmal der europäische Sozialismus vor 1914 entstanden. Ja, das war die große Emanzipationsbewegung der Zeit. Das war ein sehr vollständiges, sehr fortschrittliches Programm zu der Zeit. Das hat so niemand vertreten. Und das hat ja auch die europäische Gesellschaft ganz stark geprägt. Ja. Was dann alles verändert hat, war der große Zusammenstoß gerade der fortgeschrittensten Gesellschaften der Zeit im Ersten Weltkrieg. Ja, und das war dann die Situation, in der in Russland und wahrscheinlich vielleicht nur in Russland eben jemand wie Lenin mit seiner kleinen, aber sehr gestählten Partei der Bolschewiki die Macht erobern konnte, in der großen Revolution des Jahres 1917, die sie ja nicht gemacht haben, aber die sie dann schließlich genutzt haben. Und dann hat er was ganz Neues gemacht. Ja. Er hat das völlig neu definiert. Er hat auch den Begriff des Kommunismus übrigens sich ganz neu angeeignet. Bis dahin hat er ihn gar nicht benutzt. Jetzt hat er ihn benutzt. Der war 70 Jahre alt, der Begriff. Die ganze Sowjetunion hat auch nur 70 Jahre gedauert. Ja. Also bis zum Kommunistischen Manifest waren 70 Jahre, als er diesen Begriff wieder aufnimmt, 1918, ja, und die Sozialdemokratische Partei Russlands, Bolschewiki, in Kommunistische Partei Russlands umbenennt. Und das sollte signalisieren, wir streben jetzt ganz neuen Ufern zu. Und wir haben nichts mehr mit diesem ganzen alten europäischen Sozialismus, der durch den Krieg diskreditiert war, zu tun. Und das war eigentlich die eigentliche Neugründungssituation dessen, was wir dann im 20. Jahrhundert als Kommunismus bezeichnet haben.
Das heißt, Sie würden auch gar nicht sagen, dass in der kommunistischen Idee an sich dieser Zwang oder irgendwie enthalten sind?
Nein, so läuft das ja nicht mit den Ideen und den gesellschaftlichen Realitäten. Wissen Sie, Sie können hundertmal sagen, dass das Christentum die Religion der Nächstenliebe ist oder der Islam die Religion der Barmherzigkeit. Das können Sie alles rauf und runter deklinieren. Ja. Und heraus kam dann vielleicht zum Beispiel die Inquisition im Mittelalter oder der Faschismus in Spanien, alles im Namen von Jesus Christus. Ja. Oder es kommen eben solche Gebilde raus wie in der islamischen Welt oder wie der Dschihadismus. Ja. Also Ideen sind offen und der Marxismus war ein ganz offenes Ideengebäude. Terror, Massenterror, fängt eigentlich erst mit dem Bolschewismus auch an, im russischen Bürgerkrieg. Ja. Und das kommt nicht einfach aus der Idee. Was war denn eigentlich die Idee? Es gab einen Namen, aber was wollten die Bolschewiki eigentlich? Die hatten doch gar kein klares Konzept, ja, außer dass sie die Führung übernehmen wollten, weil sie gewissermaßen von der Weltgeschichte designiert sind, Russland und darüber die ganze Menschheit auf irgendein völlig neues Terrain zu führen.
Ne? Jetzt haben wir es eben schon angesprochen, die Sowjetunion existiert nicht mehr. China hat ein kapitalistisches Wirtschaftssystem. Mhm. Was ist denn heute eigentlich noch übrig vom Kommunismus des 20. Jahrhunderts?
Sie haben insofern recht. Und das ist das Neue dieser postkommunistischen Systeme. Es gilt ja für Russland auf eine andere Weise auch. Da haben wir diesen alten Kern der KGB-Leute, die alle aus dem Zentrum der alten Macht kommen. Aber die operieren mit größter Entschlossenheit und ja, vielfach auch Rücksichtslosigkeit, auch mit großen weltpolitischen Ambitionen auf dem Weltmarkt, ja, auf dem kapitalistischen Weltmarkt. Das heißt, sie haben sich eher den Kapitalismus eingemeindet, also als Wirtschaftsprinzip, ja, alles, was durch die alten sozialen Bewegungen mal errungen worden ist, Gewerkschaften, Arbeiterschutzgesetze oder Regelungen, ja, Betriebsräte, die auch tatsächlich irgendwas zu sagen haben, mitzubestimmen, alles das gibt es im Großen und Ganzen nicht. Ja? Also ein ganz sogar rücksichtsloser Kapitalismus in dem Sinne, der aber dem imperativen, ja, einer Gesamtheit untergeordnet ist, die in der Partei verkörpert ist. Und die Partei nennt sich nach wie vor Kommunistische Partei. Und der erste Satz im Parteiprogramm heißt, das oberste Ziel ist der Kommunismus. Was das nun sein soll, braucht gar nicht erklärt werden, weil die Partei verkörpert ihn.
Sie haben auch selbst eine kommunistische Vergangenheit, wenn man so will. Mhm. Sie waren Teil der 68er-Bewegung, ja, und auch Teil einer maoistischen Gruppe. Wie hat denn Ihre eigene Vergangenheit Ihr Buch beeinflusst?
Ja, das kommt jetzt ehrlich gesagt da gar nicht mehr vor. Darüber habe ich vor auch jetzt bald schon 20 Jahren mal ein Büchlein geschrieben. Das hieß Das Rote Jahrzehnt, unsere kleine deutsche Kulturrevolution. Das waren so die 70er Jahre in der Bundesrepublik. Aber ich meine, ähnliche Phänomene, muss man ja sagen, gab es in vielen Ländern der Welt. Konflikte zwischen der Weltkriegsgeneration und der ersten Nachkriegsgeneration. Nur so kann man das erklären, dass 68 diese radikalen Jugendbewegungen überall entstehen. Also um Lebenshaltungen. Und dann griff man noch mal zum Marxismus, weil er sozusagen die, ja, ausgearbeitetste Kritik der bürgerlichen Gesellschaft, aus der wir ja großteils kamen, war. Und dann ging man aber noch weiter in dem Sinne, dass man jetzt einen Anhaltspunkt in der, also wir haben das Rad nochmal neu erfunden sozusagen, aber in unserer Generation, in unserem Horizont, und suchte sich dann historische Anhaltspunkte, ja. Und dann versucht man die einen auf die Sowjetunion, die anderen auf Trotzki und den Trotzkismus, wir mehr auf die Dritte Welt und auch auf China orientiert. Und das war ja noch so ein Moment, wo man dachte, dass da draußen in der Welt eine wirklich große revolutionäre Umwälzung der unterdrückten Völker stattfindet. Ja, dieses Pathos der unterdrückten Völker war es jetzt eher als das der unterdrückten Arbeiterklasse oder so. Ja. Und das versuchte man dann irgendwie in eine Politik zu übersetzen, aber also auch im eigenen Land und ein bisschen zu verstehen, in welcher Gesellschaft man jetzt eigentlich lebt. Also es war theoretisch durchaus sehr aufwendig. Und so hat man dann eben einige Energie in dieses Projekt reingesteckt und das mit ziemlichem lebensgeschichtlichen Ernst, würde ich ja mal mir selbst attestieren. Also just for fun war das überhaupt nicht. Es hat uns aber auch niemand zu irgendwas gezwungen. Ja. Also, und wir waren auch nicht Rekruten irgendeiner großen kommunistischen Bewegung, wo wir jetzt die kleinen angeworbenen Rekruten waren, ja, sondern nein, das haben wir selber alles so nochmal erfunden und nachgespielt wie in der Nussschale, ja, aber es hat letztlich ja auch nicht sehr weit getragen, und insofern ist das für mich eine abgeschlossene Geschichte, die aber, sagen wir mal, meinen Blick auf diese kommunistische Bewegung des 20. Jahrhunderts durchaus geprägt hat, insofern, als ich dann so ein bisschen eine Ahnung davon hatte, wie es im Ernstfall ungefähr funktioniert haben könnte. Ja.
Dann zuletzt vielleicht nochmal die Frage, was ist denn aus heutiger Sicht Ihre Vorstellung einer gerechten Gesellschaft?
Ja, eigentlich ist es ganz einfach. Und dann trotzdem tatsächlich unheimlich schwer in eine operationalisierbare Politik zu überführen. Einfach insofern, als die Maßstäbe einer menschengerechten, menschenwürdigen, produktiven, zivilisierten Gesellschaft eigentlich nicht so schwer zu bestimmen sind. Und ich würde mal meinen, dass ein großer Teil der Menschen in diesen Auffassungen übereinstimmt. Ja? Die soll nicht egalitär sein, das war der alte Sozialismus übrigens gar nicht, aber es soll zum Beispiel mal eine Leistungsgesellschaft sein, die sich anders dekliniert als bei uns, ja? Wo schon irgend so ein Vorstandsfuzzi das 10- oder 20-fache, sagen wir mal, einer Bundeskanzlerin verdient, die auch gut bezahlt wird, aber die immerhin für das ganze Land sorgt. Ja? Der sorgt nur für seinen Aktienwert. Was ist das denn? Das ist ja einfach eine völlige Verschiebung aller Maßstäbe. Wieso kriegt der hinten und vorne noch was reingeblasen? Was macht der damit überhaupt? Ja? Und so geht es ja runter bis dahin, dass zum Beispiel diejenigen, die doch die Grundlast dieser Gesellschaft tragen, die Grundleistung erbringen, ja, die schlechtest bezahlten sind. Wenn eben diese berühmten 1% einen riesigen Anteil des Volksvermögens besitzen, dann ist das natürlich auch in sich schon absurd und ungerecht. Ja. Aber du könntest ja gar nicht verpulvern. Das Schlimme ist ja, dass es Instrumente der Fehlsteuerung sind. Denn diese Gelder, die gar nicht wissen, wohin mit sich dieser Reichtum, der sucht jetzt irgendwie rund um die Welt irgendwelche Anlage. Und es fehlt an allen entscheidenden Enden, wo Gesellschaften eigentlich ihre Potenziale entwickeln können. Also es geht um die Entwicklung der menschlichen Potenziale, die im kooperativen Zusammenwirken. So, dass man nicht in enge Lebensbahnen reingezogen wird. Angeblich kann man heute alles werden, alles machen und so. Ja, das stimmt manchmal. Ja, die Masse der Menschen wird doch in ganz bestimmte Lebensbahnen reingezwängt. Und dafür müssen sie sich effektivieren, lernen, machen und so. Ja, sodass letztlich unendlich viele Potenziale der Gesellschaft brachliegen. Aber es ist ja nicht so, dass nichts mehr zu tun wäre. Und man verliert die Gesellschaft als Ganze, verliert auch ihre demokratische Hoheit darüber, wo es hingeht. Ja, also wenn irgendwie jetzt in den Tech-Labors von Google oder wo schon die neue Gesellschaft, die neue Smart Cities, Smart Home und so weiter geplant wird, dann werden wir sozusagen in diese Waben irgendwann reingepresst, ja. Uns fragt man gar nicht, sondern sonst sind wir antiquierte Menschen, wenn wir da nicht mehr reinpassen, ja. Wenn wir nicht, und dann, ja, dann verbringt man sein ganzes Leben damit, irgendwie sich da reinzupassen, zu funktionieren, das Kapital zu verwerten, was vorgeschossen worden ist. Das sind ja dann, das ist eigentlich der Kern der marxistischen Kritik übrigens gewesen, ja. Das sich selbst verwertende Kapital, das selbst für sich selbst, also sich in einem Zwangszusammenhang befindet, ja. Und damit aber die Gesellschaft im Ganzen. Ja? Diesen Zwangszusammenhang zu sprengen, zumal das heute im globalen Maßstab stattfindet, ist nicht so leicht. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so schwer. Und vor allem gehört es ja zur Geschichte des Kapitalismus, wenn wir davon mal reden. Ja, es gibt eine Katastrophengeschichte des Kommunismus, ja, aber es gibt auch eine Katastrophengeschichte der kapitalistischen Welt, in dem Sinne, dass eben wir auf eine Maschine geschnallt sind, an deren Enden und Fäden wir hängen, aber die ja auch mit dazu beigetragen hat, zumindest beigetragen, ich würde das ja nicht sagen, ist allein verantwortlich, dass nicht nur es Zeiten gewaltiger Wirtschaftskrisen, Depressionen gab, wo Millionen, Hunderte Millionen, Milliarden Menschen außer Funktion gesetzt waren, was teilweise auch heute noch der Fall ist, sondern in denen es Krisen, Kriege, Katastrophen wirklich gab, ja. Und also insofern sind wir ja überhaupt nicht sozusagen aus dieser Gefahrenzone der menschlichen Gesellschaftsgeschichte heraus, ja, die schon auch von dieser blinden Dynamik des Kapitalismus auch herrührt, nicht nur, aber auch. Und ja, das zu domptieren, zu zähmen, die produktiven Potenziale zu nutzen, aber es doch irgendwie wieder unter die Kontrolle der Gesellschaften zu bekommen, das ist eigentlich das große Kunststück. Und vielleicht wird man an irgendeinem Punkt ganz einfach gezwungen sein. Ja. Und die Frage ist eher, wie wir das einholen, ja, wie wir das einbinden, wie wir es zivilisieren, wie wir es in unser eigenes menschliches Maß zurückführen. Das ist eigentlich die Aufgabe.
Und ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Gerd Kühnen hat das Buch Die Farbe Rot, Ursprünge und Geschichte des Kommunismus geschrieben und hat mit mir darüber gesprochen. Vielen Dank, dass Sie da waren, Herr Kühnen.
Ja, ich danke Ihnen auch.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.